Energie im Wandel. Die Energiewirtschaft steckt in der größten Transformation ihrer Geschichte und der Druck aus Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit steigt. Mein Name ist Klaus Hartmann und in diesem Podcast erfährst du von relevanten Entscheidungsträgern und inspirierenden Visionären, wie der nachhaltige Wandel in der Energiewirtschaft und auch in deinem Unternehmen gelingen kann. Lass uns starten. Wir waren schon Pioniere in der Windenergie. Mein Uropa väterlicher und mütterlicherseits waren jeweils Pioniere schon in den alten dörflichen Windmühlen in den 1920er Jahren. Also anscheinend ist es irgendwie so ein bisschen im Blut bei mir und wir hatten das seltene Glück, dass wir in Flensburg den weltweit ersten Studiengang in der Windenergietechnik hatten, Anfang der 90er Jahre. So mein heutiger Gast über seinen Werdegang zu einem wahren Pionier der Energiewende. Damals in der Windenergie, heute in ganz unterschiedlichen Branchen der erneuerbaren Energien. Er hat Elektrotechnik studiert, arbeitete dann 8 Jahre als Elektroingenieur in der Montage von Windkraftanlagen und war während dieser Zeit 1 Jahr in Indien, wo er 35 Windkraftanlagen installierte. Im Jahr 2010 gründete er den GreenTech Campus und ist seitdem dort CEO. Das Interessante beim GreenTech Campus ist, dass es verschiedenste Unternehmen und Projekte beherbergt, die Innovation der Energiewende hervorbringen und testen und diese Besucher und Besucherinnen zugänglich machen, um die Energiewende erlebbar zu machen. Darüber wollen wir jetzt natürlich schnacken und auch darüber, wie Mensch, Natur und Technologie eine Synergie bilden können und zwar mit Martin Jensen. Herzlich willkommen, lieber Martin. Schön, dass ich hier bei dir sein darf.
Sehr gerne, herzlich willkommen.
Wir haben jetzt ja schon ungefähr 1,5 Stunden Vorgespräch geführt und die Gefahr ist groß, dass wir da schon so viel beschnackt haben, was jetzt womöglich gleich wiederholt werden müsste. Aber wir haben noch nicht viel von deiner Person geschnackt heute. Das ist großartig. Du hast ja in Flensburg Elektrotechnik studiert und hast jetzt ja seit 15 Jahren, ich weiß gar nicht, ob die Zahl richtig ist, wahrscheinlich in Wirklichkeit noch viel länger davor, dich mit dem GreenTech Campus beschäftigt. Was treibt dich ganz persönlich an, dass du jeden Morgen voller Elan aus Bett rausspringst?
Ja, erstmal vielleicht auch ein bisschen Patriotismus. Ich bin Engelsander Bauernjunge, ne? Und irgendwie hat man dann so eine Verwurzelung und ich finde, das sollte auch jeden so antreiben, zu sagen, was kann ich vor meiner eigenen Haustür in meiner Heimat für meine Heimat tun? Ne? Klar, wenn du hier im Land der Landwirte bist, das darf ich sagen, im Land der Bauern und vielleicht Touristen, dann ist das irgendwo ein bisschen dünn, wenn du dann zuschaust, dass deine ganzen Studienkollegen von damals sozusagen irgendwie nach Dortmund, Berlin, München oder ins Ausland dann abhauen sozusagen. Mhm. Es ist einfach schade, dass man sagt, Mensch, tue Gutes, rede drüber, ne, bleib vor Ort, geh nicht fort und all diese Sprüche.
Warum hast du denn überhaupt Elektrotechnik studiert, mal ganz doof gefragt? Weil ich bin ja auch Bauernjunge, habe auch bewusst mich dagegen entschieden, du ja anscheinend auch.
Ja, wir hatten immerhin 2 Höfe, ich hatte aber auch 2 Brüder, jeder war vorgesehen und dann musste ich sehen, was aus mir wird.
Okay.
Ja, ich hatte dann eben auch zufällig Abitur in Niebel an der FPS dann schön gemacht und hatte dann noch überlegt, ist vielleicht Bundeswehr für mich so etwas, so Berufssoldat oder sowas. Aber dachte dann, nee, so E-Technik, so erstmal Flensburg, was hat Flensburg zu bieten? Ne, Pädagogik, willst du Lehrer werden? Ja, macht Spaß. Aber irgendwie war ich dann doch so der Techniker, so der Bastler. Also ich habe ständig damals Mofas zum Beispiel dann auch frisiert oder was weiß ich, was auf dem Hof repariert und so weiter. Und irgendwie merkte ich, die E-Technik ist schon so das Anspruchsvollste auch, muss man schon sagen. Ne, also wenn ich so sehe, nichts gegen die Maschinenbauer und so weiter, aber die E-Technik, weil ich den Strom nicht sehen kann, Elektronik, die Steuerung dazu damals, weiß ich noch, Basic und C und Fortran programmieren, das war alles schon immer so ein Thema, was dann eben in der E-Technik mit den Fachstudiengängen EE, erneuerbare Energien damals schon, und dann auch EDV IT, Automatisierungstechnik, AT war der 3. Studiengang, erinnere ich. Mhm. Das war schon so eine Challenge auch. Schaffe ich das? Ne, wenn ich da irgendwie dann nicht weiterkomme, dann finde ich bestimmt noch andere technische Studiengänge, aber E-Technik hat mich so am meisten gechallenged, wenn man so will.
Okay. Wie viele wart ihr damals im Studiengang, wenn er noch so frisch war?
Waren das schon viele? Fingen mit 120 an.
Ach, so viele? Okay.
Doch, im ersten. Mhm. Aber wir hatten dann mal, wir haben ja auch immer so Alumni-Treffen, 5 kamen in einem Rutsch durch, 5 schafften das.
Das ist nicht viel.
Ohne Ehrenrunde, genau. Ja, du hattest ja dann Zeit. Also viele haben das dann ein bisschen lockerer genommen und lieber ein bisschen mehr Pizzadienst und Taxi gefahren und wie das dann so ist als Student, ein bisschen mehr Lebemann. Mhm. Ich wollte einfach dann nur fertig werden, weil mich einfach unser Hauptthema heute sehr antrieb, Windenergie, ne? Einfach die Energiewende zu nutzen. Irgendwie hatte ich das schon immer so im Blut. Ich hatte schon ein schlechtes Gewissen, weil ich bei uns mit dem Trecker auf dem Hof immer schon so einen rußigen Auspuff irgendwie dann hatte. Weiß ich noch, da hatte ich einfach nur ein schlechtes Gewissen irgendwie, ob ich da was Gutes tue.
Ja.
Und ja, dann hatten wir Glück, dass wir Pioniere in den Ende der 80er Jahre schon die erste Windkraftanlage beantragen und Anfang der 90er in Betrieb nehmen konnten.
Okay. Aber was war denn in den 1920er bei deinen Großeltern los? Die waren da ja auch schon zugange. Was haben die da gemacht?
Ja, neben mir im Büro siehst du zwei so schöne Bilder. Das eine ist Urgroßvater mütterlicherseits in Dithmarschen. Er war der erste Windmüller in Dithmarschen. Im Christianskoch ist das, da bei Würden. Und väterlicherseits, das ist hier unten hier eben in Engesande, Ortsteil Schadebüll, mein Uropa väterlicherseits war einer der allerersten Windmüller väterlicherseits. Also beide Uropas waren in ihren Kreisen, der eine in Dithmarschen, der andere in Nordfriesland, die ersten Windmüller.
Das ist aber schon krass. Sieht ja rein vom Foto, sieht natürlich jetzt kein Podcast-Hörer, sehr ähnliche Technik. Das heißt, das war das Standardmodell damals.
Was die alten Westernrädern, genau.
Genau, das war bei denen auf dem Dach drauf fertig. Und das haben die damit gemacht, irgendwie was gemahlen oder was?
Transmissionsriemen, genau. Ja, aber auch Strom erzeugt. Ne?
Strom Licht auch schon.
Hier genau, in den Kuhställen und so weiter. Ja.
Okay, krass. Und dann habt ihr Ende der 80er tatsächlich eure eigene erste Windkraftanlage
beantragt, die war dann tatsächlich privilegiert und gefördert. Das Stromeinspeisegesetz gab es noch gar nicht.
Ach, vor 91 war das noch?
Ja, okay, ja. Gut. Ja, ja, 89 der Bauantrag, irgendwie dann schon immer so dann im Blut gehabt, in der DNA. Ja.
Cool, sehr schön. Ihr seid ja tatsächlich hier auf dem Campus, wir haben gerade im Vorgespräch darüber gesprochen, nicht nur für wahnsinnig innovative Technik bekannt, da sprechen wir gleich drüber, sondern auch für das Thema Paddle, was Sportliches, was hier getrieben wird. Erklär mal den Zuhörerinnen und Zuhörern, die jetzt nicht jeden Tag schon Paddle gespielt haben, sondern vielleicht die Tennis schon mal gesehen haben, schon mal einen Tischtennisschläger in der Hand hatten und vielleicht einen Federballschläger auch bewegen können, was eigentlich Paddle dann ist.
Ja, das ist einfach auch Rückschlagsportart natürlich, Paddle, weil der Schläger ein größerer Tischtennisschläger ist. Also ich muss gar nicht so der große Sportler irgendwie dabei sein. Ich brauche einfach nur erstmal einen Ball, ganz locker, auch aus dem Stand, nur über ein Netz spielen. Und zwar 2 gegen 2. Und das ist so ein verkürzter Tennisplatz und ich habe eine Rückwand. Und wenn ich das schaffe, diese Rückwand selber zu nutzen, ist das sozusagen der Dritte in meinem Team, weil ich den Ball dann an mir vorbeifliegen lasse oft. Ne? Das ist dann nämlich genauso auszutarieren. Das ist eigentlich ein Schachspiel, das ganze Ding. Und dann lasse ich den Ball an mir vorbei und dann fängt der Spaß erst richtig an. Der prallt hinter mir an der Scheibe ab. Und dann kann ich ihnen den beiden Gegnern schön auf die Füße spielen. Es gibt 16 verschiedene Schläge.
16?
16 verschiedene, ja. Und insofern ist es so, ja, es ist das Beste aus Tennis, Badminton, 360-Grad-Sport, Hockey oder Handball. Da kommt der Ball ja auch von überall her. Ne? Also sogenannter 360-Grad-Ballsport. Aber du hast dann eben auch Bein, Arm und Auge, Motorik sozusagen, Koordination. Dabei musst du dich mit deinem Partner abstimmen und den Gegner lesen. Und das ist einfach so diese super Herausforderung. Ein Schachspiel, wie gesagt, und du hast dann über 90% beschäftigst du dich mit dem Ball. Ne, beim Tennis, wenn der Ball an dir vorbei ist, ist der Spaß vorbei.
Richtig.
Meistens hast du wirklich keinen Spaß, weil du den Ball holen musst und den Punkt nicht gemacht hast.
Genau.
Weil dir einer den Ball um die Ohren gepfeffert hast. Ja. Bei Paddle fängt der Spaß dann erst eben richtig an, weil der Ball erstmal an dir vorbeigeht und du dann überlegst, was mache ich jetzt mit dem zurückkommenden Ball damit selber. Und ich muss den Ball nicht lange holen, sondern ich sammle ihn auf und gehe dann wieder zum Aufschlag und habe echt über 90% meiner Sportzeit beschäftige ich mich auch wirklich mit dem Sport, mit dem Spiel. Ohne, dass ich irgendwie tierisch aus der Puste bin. Ich schwitze, ne? Also ich laufe, du hast ein kurzes Feld, 4 Schritte und du bist vorne am Netz. Aber du bist nie verausgabt, ne? Und hast dann einfach mit deinem Partner und mit deinen Gegnern also so viele Lachmomente. Du kannst es innerhalb von 5 Minuten, ne? Also wir sind jetzt über 1500 Spieler, doppelt so viele Paddelspieler wie Einwohner in Engesande.
Was, nur in Engesande seid ihr 1500?
500 Spieler, ja. Spielen hier bei uns bei Greentech Paddle. Ja. Wir haben 17 Mannschaften in der Liga, sind Gründer der Deutschen Bundesliga. In allen 7 Erstbundesliga-Mannschaften sind wir Dino.
Okay.
Also Hamburg ist in der einen Liga abgestiegen, Bremen, Berlin in der anderen und Engesande ist in allen 7 Erstbundesligamannschaften Dino und wir wollen dieses Jahr sogar überall echt um die deutsche Meisterschaft kämpfen.
Krass, also richtig auch Qualität hier vor Ort, das
genau.
Ist stark.
Spielen auch übrigens dänische Liga, in der dänischen Lunarliga. Die waren so nett, uns auch eben in Dänemark spielen zu lassen.
Da ist das Niveau nochmal höher wahrscheinlich, oder? Oder ist das vergleichbar zum deutschen Niveau in Dänemark? Hätte gedacht,
viel höher.
Viel höher.
Dänemark ist deutlich weiter als wir.
Wie also immer.
Ja, wir haben vor 5 Jahren Paddle dann endlich mal nach Deutschland gebracht, ne, weil man die Angst vor dem Konkurrenten, noch eine Sportart, ne, eigentlich dann nicht mehr hatte. Und da fingen wir mit 16 Standorten an, dann waren wir 48, 117, jetzt sind wir 330 Standorte. Also es explodiert jetzt auch endlich in Deutschland oder boomt so richtig durch. Das Problem in Deutschland ist einfach nur das Baurecht. Du möchtest im Winter gerne auch einen trockenen Ball haben. Mhm. Ne, und dann gehst du schon doch nochmal gerne in die Halle rein, auch wenn du draußen, du kannst, wir haben jahrelang auch im Winter immer draußen gespielt. Aber wenn du Qualität anfängst zu spielen, dann möchtest du schon wirklich eine trockene Scheibe, einen trockenen Teppich, einen trockenen Ball haben.
Ja.
Und dann musst du schon eine Halle haben und da fängt der Ärger an. In Deutschland darfst, in Dänemark bekommst du in jeder Halle mehr oder weniger eine Sportgenehmigung. Mhm. In Deutschland gerade nicht. Weil das ist super schwer. Flächennutzungsplanung, Bebauungsplanung. Okay. Du darfst nicht in einem Misch- oder Industriegebiet einfach Sport machen in Deutschland. Das ist total verboten.
Aha. Wir haben ja in Büttelsdorf, ich spiele ja Tennis, so eine Traktorhalle darüber gebaut, über ja, den genau. Außenplatz.
Ja.
Das war hier wahrscheinlich zu knapp oder so, oder wäre das auch?
Nee, geht auch. Geht also auch. Okay. Unsere Hamburger Freunde von Condor, die haben ihren dritten Platz mit so einer Norcover, die Firma ist übrigens auch hier mit auf dem Campus, mit angeschlossen. Ehrlich? Und die bauen da dann so ein Leichtdach darüber. Und dann musst du nicht für 2 Millionen Euro eine Halle bauen, sondern hast für 200.000, 300.000 Euro dann immerhin ein Dach, falls es regnet, auch schon nicht schlecht.
Richtig, kann man auch beheizen.
Ja, genau.
Cool. Sehr schön. Ja, ich habe diesen Step eingebaut, weil wir gerade drüber gesprochen haben. Gedanklich sind wir ja noch, du hast das Studium fertig. Du hast dann ja auch in der Windbranche angefangen, ein paar genau. Jahre gearbeitet. Ja. Und hast dann aber ja irgendwann hier diese Chance in enge Sande wahrgenommen, das ehemalige, was war das, Munitionsdepot oder was hatten die hier gelagert, zu kaufen. Wie kam es dazu?
Ja. Also erstmal dadurch, dass ich ja viele Windparks plante, Bürgerwindparks. Ne, und auch dort deren Geschäftsführer wurde und mich da dann auch mit beteiligen konnte, kommen so einige Fragen auf. Ne? Also du kommst aus der Landwirtschaft, die Bauern fragen dich, ja Martin, jetzt sind wir aber hier schöne Windmüller, das ist gut, aber auf meinem Hof, mein Schweinestall, die Stromrechnung für meine Lüfter, für meine Melkmaschine und so weiter, kann ich nicht meinen eigenen Strom mehr von meinem eigenen Windpark holen. Mhm. Ja, da geht das elektrotechnische Thema los. Nein, das funktioniert nicht so einfach. Die Mühle ist zu weit weg. Sie hat die falsche Spannungsebene, 20.000 Volt. Und du bist sowieso hier, es ist dir nicht erlaubt, sozusagen dann nur einen Teil deiner Windkraft in deine Melkmaschine zu geben und den Rest zu verkaufen. Doppelvermarktungsverbote und so weiter. Also entweder verkaufst du deinen kompletten Strom über das EEG, damals das Stromeinspeisegesetz, oder du nutzt die Windkraftanlage komplett für deinen Hof. Mhm. Und da kam dann zum Beispiel so etwas auf, dass ich die Easy Wind sparte von der Conergy damals, Anfang der 90er über hier, nein, nicht Anfang der 90er, Ende der 90er gekauft habe, um dann auch meinen landwirtschaftlichen Freunden und Windmüller-Kollegen dann noch eine Eigenerzeugung anbieten zu können.
Okay. Mhm.
Und dann das zweite Thema war, dass ich im Offshore-Bereich Bauanträge stellte. Da aber ganz schnell feststellte, Finger weg, die Risiken sind viel zu groß. Im Offshore-Bereich brauchst du auch eine Betriebsgenehmigung. Da reicht eine Baugenehmigung alleine nicht. Mhm. Und für diese Betriebsgenehmigung für Offshore-Windparks musst du so um die 300 Hausaufgaben lösen. Arbeitssicherheit. Weil der Mensch damals in den 2000er Jahren noch nicht wusste, wie sieht die Rettungskette aus, wenn er 200 Kilometer vor Sylt jemand in einer 180 Meter hohen Maschine in einem Blatt sich befindet, weil er da gerade eine Inneninspektion macht. Mhm. Wie rette ich den da draus? Wie kriege ich den rechtzeitig, wenn er dehydriert ist oder sich einen Arm bricht oder sowas? Wie rette ich den dann da raus? Wie fliegt der Rettungshelikopter an? Das Schiff kommt immer zu spät. Also muss also die Fliegenden, die Flying Doctors, die fliegenden Rettungseinheiten auf die Windenergie prägen. Dass sich der Doktor in der Windkraftanlage auskennt, auch wenn die zum Beispiel einen Stromausfall hat im Dunkeln. Mhm. Und in den Helikopter reinführen über den Turmkopf ist noch einfach. Richtig fiese ist das, wenn du unterhalb der Gondel verletzt bist und dann durch 2 oder 12 Etagen 180 Meter erstmal runterkommen musst. Dann musst du ein Seil in die Nordsee schießen, die Rettungsleine, die der Helikopter dann ja aufnehmen muss, damit der Arzt mit der Trage, wo der Verletzte drauf ist, dann so auf 100 Meter schräg hoch in den Helikopter kommt. Wie kriege ich den Verletzten vom Turmfuß im Offshore-Bereich in den Rettungsheli?
Ja.
Das ist nur eine Fragestellung von 300. Mhm. Und da kam dann so die Idee, okay, die Energiewende liegt definitiv in der Windenergie, die wiederum im Offshore-Bereich. Da habe ich allerdings große Rettungsthemen. Mhm. Und um das zu beflügeln, brauche ich unbedingt ein Trainingszentrum, wo ich eben alles dann testen kann, retten bei Feuer, aus der Höhe, in der Welle. Wir haben ja diese weltweit einmalige bis zu 3 Meter hohe Trainingswelle hier. Und das vierte Element ist Hochvolt natürlich. Überall hast du mit Spannung zu tun. Und diese 4 Elemente musst du jährlich, mindestens 2-jährlich dann auch immer irgendwo trainieren. Und da dachte ich, okay, ganz schnell weg mit diesen Baugenehmigungen von Offshore, weil diese Betriebsgenehmigung zu erlangen, braucht mindestens noch 10 Jahre. Das war damals so dieses eine Projekt, dann Thuis vor Sylt. Also ich hatte 5 Baugenehmigungen für Offshore-Windparks, auch Neuland betreten. Hab die dann ganz schnell sozusagen verkauft und aus den Erlösen dann hier das Gelände, alte Militärgelände erworben, um da ein Trainingszentrum für Offshore-Techniker aufzubauen. Und das ist es längst nicht mehr. Jetzt bilden wir für 5 Branchen aus, nicht nur für Wind.
Und diese Anforderungen, die damals da waren, waren das deutsche Anforderungen oder war das in Dänemark, in Schottland, da wo die auch entstanden sind, vergleichbar und ähnlich? Nee,
die waren alle Nearshore. Da war das alles ein Kinderteller, wie wir sagen. Da konntest du immer noch mit dem Schiff irgendwo dann noch anlanden, weil du dort hier berechtigt warst im Nearshore-Bereich, kurz vor der Küste. Tuno Knob in Dänemark und in Schweden und auch die Holländer, da fährst du dann ein paar hundert Meter raus. Mittelgrund bin ich auch beteiligt in Kopenhagen bei dem Windpark. Wie Döwe ist ein anderer Offshore-Windpark von hier aus Dänemark, bin ich auch mit beteiligt. Meine Frau kommt aus Dänemark. Und so konnten wir da dann auch immer als Beteiligte, als Mitbetreiber dann auch eine Menge lernen, wo die Betriebskosten liegen. Weil Rettung ist ein riesen Betriebskostenthema und ein Fachkräfteproblem. Weil wenn ich Angst habe vor dem Job, gehe ich ihn nicht an. Ja. Also das habe ich ein riesengroßes Problem in der Energiewende, mit der Offshore-Windenergie, wenn ich die Menschen nicht finde. Und da muss ich aus Ängsten Begeisterung wechseln. Das kann ich nur über ein Trainingszentrum machen, indem ich den Menschen direkt mit Feuer, Höhe und beengten Räumen und so weiter konfrontiere, mit den Situationen, damit man sich gestärkt fühlt, den Job anzugehen und im Vertrauen zu den Kollegen dann auch weiß, okay, der Erwin, der rettet mich dann auch, wenn mir mal was passiert.
Ja, das ist wichtig.
Genau.
Das heißt, dein Business Case hat deswegen in Deutschland so gut funktioniert, weil wir halt keine Lust hatten, die Dinger zu sehen und sie deswegen so weit nach außen geplant haben und
genau,
dadurch, dass es entstanden
genau,
ist.
Okay. Ja. Und dadurch kommen diese ganzen Rettungskettenprobleme und dadurch hast du ein Riesenproblem mit der Betriebsgenehmigung. Und dafür in der Tat brauchten wir auch genau 10 Jahre. Also 2014 hatten wir endlich alles fertig hier, also auch dieses maritime Trainingszentrum mit dieser riesengroßen Welle, auch weltweit einmalig und neu. Das war also auch der nächste innovative Schritt dabei. Ja, und dass man dann ja endlich eine Lösung auch dafür hatte und synchron mit dem Bau der Offshore-Windparks dann eben auch ein Rettungs-, ein Ausbildungssystem hatte, dass die Menschen dann auch tatsächlich da draußen die Mühlen aufbauen und warten dürfen.
Sehr gut. Und das war ja im Grunde der Startschuss, dass der GreenTech Campus noch weiter sich entwickeln konnte neue Sachen. Ja. Mach mal einen groben Überblick, was im Augenblick hier alles gedeiht und wächst und was auf diesen 130 Hektar sind, oder? Wenn ich es richtig im Kopf habe, alles so stattfindet. Mach sie mal heiß.
Ja, aber erstmal nochmal aus der Historie. Das Witzige war, ich wusste, ich brauche unbedingt ein Trainingszentrum. Irgendwo idealerweise in Schleswig-Holstein, hier so in der Heimat. Gleichzeitig treffe ich Jochen Muxfeld, damals stellvertretender Bürgermeister und Wehrführer, der dann sagte, du Martin, wir haben hier ein Problem. Hier wusstest du, in Sande wird das Munitionsdepot aufgegeben. Ich dann, weißt du was, Jochen? Ich habe gerade eine super Idee. Ich kannte das selber ja als Engesander gar nicht, weil es immer ein Hochsicherheitsdepot war.
Also Marine-Munitionsdepot,
total, ja. Okay. Bis heute haben wir es ja genau deswegen militärisch auch so erhalten. Doppelzaunanlage, fast 50 Kameras, das ist also ein Hochsicherheitsgelände hier in 4 verschiedenen Etappen und Zonen hier drauf, was sich heute einfach jetzt eben auch auszahlt, ne? Dieses Militärische zu erhalten, war super schwer, weil es ist europaweit einmalig. Es gibt kein anderes ziviles Gelände, welches militärisch erhalten werden durfte. Okay. Weil du darfst nach dem europäischen Forstgesetz, Waldgesetz, Naturschutzgesetz und Baurecht und Brandschutzgesetz, darfst du das alles nicht machen. Du darfst der Natur eigentlich kein Refugium entziehen. Das tust du aber ja. Das durfte bisher immer nur für Verteidigungszwecke das Militär. Also musstest du, um dieses hier zu erhalten, als Trainingsgelände im geschützten hier Bereich, musstest du sozusagen immer 3, 4 andere Gesetze sozusagen zur Duldung bringen. Ja, okay, wir erlauben das, weil das überragende öffentliche Interesse wichtiger ist. Mhm. Menschen auszubilden für die Energiewende, für die Rettungsbranche, für, und das ist das, was sich weiterentwickelt hat, für die Feuerwehren. Wir haben jetzt auch die deutschen Werkfeuerwehren hier, in Zukunft auch die Berufsfeuerwehren. Mhm. Dann haben wir die spezialisierten Einheiten schon seit 2017 hier, sowohl von Militär als auch von Polizei. Mhm. Und auch sonstige Branchen, die übergreifend wirken. Das Deutsche Havariekommando, der Zoll zum Beispiel, Katastrophenschutz, also alles so diese Schnittstellenbranchen, wo du wirklich High-Level-Ausbildung benötigst. Ja, du kriegst auch ein super Jahresgehalt und alles ganz gut. Aber was nützt dir das beste Jahresgehalt, wenn die Menschen Angst vor dem Job haben und ihn deswegen nicht nehmen?
Ja.
Das ist sozusagen so der Antrieb gewesen. Und also Off-Tech ist die Kernzelle, ne? Triple Four nennen wir das, in den 4 Elementen, Feuer, Höhe, Welle und Hochvolt, trainieren diese 4 genannten Branchen in 4 verschiedenen Levels.
Und das gibt es im Bundesland nach wie vor nur einmal?
Ich frage deswegen. Gibt es weltweit kein zweites Mal.
Aber es ist ja anscheinend ein Bedarf da, sonst würden die ja nicht alle nach Engelsande kommen. Und Engelsande ist von Deutschland ja nicht total das Zentrum, sondern es gibt andere Städte und Kommunen, die womöglich noch zentraler liegen. Ich denke immer, wenn das doch so läuft wie geschnitten Brot, dann müssen doch andere auf die Idee kommen, aber ist noch keiner, weltweit nicht. Okay. Nee.
Ja, cool. Weil es ist eben dieses Ökosystem, also das Indikative, wenn wir in den Urlaub fahren zum Beispiel, ist uns der Ort eigentlich auch egal und die Anreise ist immer nervig.
Ja.
Wenn ich aber erstmal angekommen bin, brauche ich Aufenthaltsqualität und Nutzen.
Mhm.
Ne? Deswegen machen wir uns auf den Weg und fliegen nach Malle und machen da dann irgendwo dann Urlaub oder wohin auch immer. Ist ja immer nervig, Reisezeit.
Ja.
Und hier ist das genauso, dass du sagst, okay, ich kann hier in einer Woche alle meine 5 Scheine kriegen. Das ist vorgeschrieben, Sea Survival, Fire Awareness, Manual Handling, First Aid natürlich und Working at Heights. Das sind so diese 5 Kurse, die du international eben alle 2 Jahre wiederholen musst.
Mhm.
Ansonsten verlierst du den Job.
Mhm.
Und diese 5 Dinge kannst du hier in Engelsande alle in einer Woche abhandeln und nicht den einen Schein in Newcastle, den anderen in Esbjerg, den dritten in Rotterdam. Die wertvollsten Fachkräfte reisen nur durch Europa, um sich hier den einen und da den anderen Schein zu holen. Dieses Kompakte gibt es nur hier.
Okay.
Und die Welle war insofern das Wichtigste, weil die eben besonders herausfordernd ist. Die Naturgewalt Wasser ist einfach die fieseste, vor allen Dingen in der Investition.
Ne? Okay.
Und da wussten wir, der Mensch muss mindestens eine 2 Meter hohe Welle haben, damit sie mit ihm spielt, ne, damit du sie respektierst. Und die Arbeitswelle von Offshore-Technikern zum Beispiel ist 2,50 Meter.
Mhm.
Bei 2,50 Meter Welle musst du da draußen in deine Windkraftanlage übersetzen können. Wenn du dann einen Mann über Bord hast, oder wann steigst du rüber? Wenn das Boot immer gerade oben an der Leiter ist, musst du schnell rübersetzen.
Mhm.
Ne? Und solche ganz trivialen Zugangsthemen. Und dass du dich dann untereinander retten kannst bei über 2 Meter Welle. Und dann nützt dir dein noch so kräftiger Körper gar nichts. Du musst es im Team trainieren, weil sonst bist du der Nächste, der absäuft. Du willst deinen Kollegen retten, bist aber gleich das nächste Opfer dann dabei.
Mhm.
Oder wärst verletzt, weil du zwischen Boot und Windkraftanlage kommst.
Mhm.
Und. Also 1000 Szenarien gibt es dafür. Und deswegen ist die Welle das entscheidende Element gewesen, weswegen auch die anderen Branchen gekommen sind.
Mhm.
Weil du hast zum Beispiel eine riesengroße Terrorgefahr auf Kreuzfahrtschiffen oder dieses Piraterie-Thema.
Ja.
Wie ändere ich ein Schiff, ohne dass es der Pirat merkt?
Okay.
Da musst du in der Heckwelle, in den Wellen sehr schnell dich natürlich ändern können, also rankommen können, mit einer Harpune die Leiter einschießen können und sehr schnell ändern können.
Mhm.
Das Riesenproblem dabei ist aber diese verdammte Heckwelle. Bei einer großen Welle musst du sehr schnell verfahren und hast doch eine Gefahr, dass du dich überschlägst. Das Training heißt Capsize Boat Training.
Okay.
Und weil du das bisher nie irgendwo trainieren konntest, bei einer 2 oder 3 Meter hohen Welle überschlägt sich dein Boot, du musst Vollständigkeitszählung machen, sind noch alle meine 8 oder 12 oder 16 Kollegen noch heil, geht's euch gut? Du musst dich abschnallen, der Harpunist hinten, der ist angeschnallt zum Beispiel, um dann wieder auf dem Boot rücken, auf das umgekippte Boot, dann dich zu sammeln und wirklich zu sammeln, also auch mental. Und das sind so Geschichten, deswegen war der Job teilweise verboten. Du durftest sozusagen keine Spezialeinheit, kein Spezialist sein, um Boote zu ändern, weil du das Training dafür nirgendwo machen konntest, weil es zu gefährlich ist, das in der echten Nordsee zu machen, logischerweise.
Ja.
Ne? Und da sind wir eben die Einzigen und wegen der Welle kommt man dann eben hier ja, nach Engesande, wobei wir sagen immer selbstbewusst, schneide auf der Landkarte so ein bisschen Portugal weg, dann ist Engesande genau der Mittelpunkt Europas, kannst mal gucken.
Okay.
Also wir können uns auch positiv hier verkaufen als Patrioten. Ja, aber man kommt wegen der Welle zu uns und sagt sich, okay, wenn wir schon da in Engesande sind, dann mache ich doch auch gleichzeitig den Feuerschein, den Höhenschein, den Retten aus beengten Räumen. Ich gucke vielleicht in die Hochvoltgeschichte rein oder mache Erste Hilfe. Oder auch selbst Anschlagen von Lasten ist ein Thema. Denkt man immer, es ist so trivial, ist es nicht. Mhm. Also wenn du irgendwie schwere Geräte verbauen musst, Windkraft, ne, so ein Getriebe wird reingeschwenkt, wiegt irgendwie an die 100 Tonnen, der bremst nicht, nur weil du die Hand davor hältst.
Das glaub ich
auch. Der macht die zu einer Briefmarke. Ja. Deswegen dieses Anschlagen von Last ist auch immer noch so ein Thema. Und im Team. Ne, im Team in der Extremsituation die Nerven zu bewahren, cool zu bleiben, die Windkraftanlage vorzubereiten, dass der Rettungshelikopter anfliegen darf. Da hast du auch einiges zu bedenken, von wo kommt der Wind? Hat der Helikopter rechts oder links seine Rettungswinde? Mhm. Danach musst du deine Maschine rechtwinklig gegen oder mit dem Uhrzeigersinn drehen. Mhm. Stellst du den Rotor in X- oder Y-Position, weil er unterschiedliche Turbulenzwirkung auf den Rettungsheli hat.
Mhm.
Solche Dinge. Und du musst die Nerven behalten, weil dein Kollege liegt ja gerade verletzt neben dir und du musst dich konzentrieren, wie stelle ich meine Windkraftanlage auf Anflug vor.
Ja.
Auch wieder nur eins von 300 Beispielen.
Das sind schon krasse Fälle. Alleine die Beschreibung der Welle, da musst du geben, da hatte ich schon Schweißperlen auf der Stirn. Ich, selbst bei glatter See bin ich ja tatsächlich als ich habe es mal irgendwann Silber gemacht, aber ich bin ein notorischer Nichtschwimmer. Ich bin so schlecht im Wasser, ich sterbe da, wenn ich da überlegen müsste, dass ich da irgendwas auf die Kette kriegen sollte. Ich bin sehr froh, dass es andere Menschen gibt, die da mehr Affinität haben.
Auch dazu habe ich aber ein schönes Beispiel. Wir machen auch Teamtraining in der Welle. Mhm. Wir haben hier THW Kiel, die Handballer, die Flensburger schon ein paar Mal hier gehabt, die zum Teamtraining in eine völlig andere Umgebung kommen, wo sie auch Stress haben.
Ja.
Ne? Wir können ja auch dunkel machen. Wir haben Nebel, Blitz, Donner, Lautstärke und so weiter. Und die Welle, die springt mit dir wie im Würfelbecher sozusagen einfach nur rum. Und nebenbei sollst du Wasserball spielen. Und überlegst dann selber, okay, habe ich jetzt eigentlich Angst vor mir selber, ne, vor der Welle? Oder bin ich noch konzentriert dabei und schaffe es sogar nebenbei, ne?
Den Ball zu fangen
und eben zu meinem Partner rüber zu spielen bei Blitz und Donner. Also solche super Geschichten. Und da haben wir regelmäßig Nichtschwimmer dabei. Ja, es gibt auch Handballer, Leistungs-Bundesligaspieler.
Natürlich,
die Nichtschwimmer sind. Ja. Und nach diesem Erlebnis hast du dann so nach 2-3 Stunden nach dem Kurs den Nichtschwimmer, der bei uns vom 10-Meter-Turm springt.
Im Ernst?
Ja. Was passiert da in einem Menschen? Das ist so spannend, diese Mentalgeschichten. Also Trauma im Negativen, wenn du einen Unfall oder so oder Panik hinter dir hattest, aber das gibt es auch im Positiven mit den Glückshormonen. Mhm. Der war so happy, dass er sich so sicher fühlt und das geschafft hatte, ne, dass er wirklich oben den fliegenden Adler spielte, so nennen wir das, und dann auf den 10-Meter-Turm dann geht und einfach ins Wasser springt und keine Angst mehr hat. Der war 3 Stunden vorher noch nicht Schwimmer.
Und das hat er jetzt, mir fehlen die Worte, der war am Spielen, der hatte wahrscheinlich eine Schwimmweste am Anfang.
Ja, natürlich, genau.
Und dann hat er die Schwimmweste abgelegt und konnte ohne Schwimmweste und dann ist er vom 10-Meter-Turm ohne Schwimmweste runter.
Nee, auch gespielt hat er nachher. Die Schwimmweste brauche ich ja gar nicht mehr, ne, weil er autodidaktisch, wie auch immer, dann eben einfach schwimmen konnte, weil Kraft hatte er genug schwimmen können. Klar, wenn man es als Schwimmer weiß, denn also du kannst schnell, wenn du willst, wenn du dich arrangierst, zum Schwimmer werden. Du musst ja nicht der große Leistungsschwimmer werden. Du musst dich ja nur über Wasser halten.
Ja,
und davor hatte er dann keine Angst mehr, springt ins Wasser, weiß, er kommt eben automatisch nach oben und hält sich dann einfach paddeln an der Wasseroberfläche.
Krass.
Also es ist
Wahnsinn. So Methoden, wenn ich überlege, meine Frau hat immer Sport studiert vor vielen Jahren in Tübingen. Und sie hatte auch einen Mitstudenten, und ich sage den Namen jetzt bewusst nicht, der war im Sprint sehr gut. Der war der deutsche Meister und war da halt einfach schnell auf den Beinen unterwegs. Im Wasser war so talentiert wie ich ungefähr, also wirklich gar nicht. Wie so ein Hund war da unterwegs und größte Schwierigkeit. Und der hat da über ein ganzes Semester sich Mühe gegeben und versucht, es hinzubekommen. Und dann konnte am Ende sein Sportstudium nicht zu Ende bringen, weil er in der Schwimmprüfung nicht bestanden hat. Wo ich denke, okay, bei dir machen sich 2 Stunden vielleicht unter etwas anderen Rahmenbedingungen.
Genau.
Und da funktioniert es einfach.
Ja, genau.
Das ist schon krass.
Ja. Ja, weil du irgendwie, genau, also es ist immer wieder das mentale Thema zentral, wie wir daran erkennen.
Richtig.
Also wenn du die richtige Einstellung hast und dich, also hier Glückshormone und du weißt, du hast, das ist vielleicht auch das Thema im Team, du bist ja nicht alleine dort, alleine hätte es vielleicht sich nicht getraut, aber er springt ins Becken, wo unten am Beckenrand eben seine 12 Kollegen waren, mit denen er gerade 3 Stunden eben einfach Glück, Spaß, Sicherheit hatte. Richtig. Positives Lebensereignis. Das kann es auch gewesen sein.
Ja, glaube ich.
Ja, dass dieses Teambuilding, dass ein Team einen nochmal sozusagen wechseln lässt, zu 150% Leistung treibt.
Ja, das passt wieder zu dem, ich habe mein Buch heißt ja Die Energiewende ist eine Menschenwende.
Ja, genau.
Es geht ja wirklich darum, dass wir uns verändern und dass wir im Grunde, wenn wir irgendwo auch mit einem anderen Blick drauf gucken, auf einmal Chancen sehen, die man womöglich genau. ansonsten überhaupt nicht wahrnimmt und dieses Miteinander, was ja hier auf genau. dem Campus stattfindet.
Ja, egal, ob Paddeln oder in der Welle, genau.
Ja. Ja, weil das sorgt ja wahrscheinlich unweigerlich dazu, dass auch wenn ich mal einen Tag nicht gut drauf sein sollte, kann ja mal passieren aus Versehen, keine Ahnung, irgendwie genau, habe ich mal nicht den Chancenblick, da sind im Zweifel hier wieder 10 Leute, mit denen ich unweigerlich zusammenkomme, die mich dann wieder genau, auf Kurs ja. bringen.
Oder eben total einfach, nimm einfach hier bei uns sozusagen Paddelschläge in die Hand, finde ein oder idealerweise 3 Kollegen, dann spielst du 2 gegen 2 und es dauert keine 5 Minuten und du hast einfach sozusagen die schlechte Laune hier gewechselt in einfach nur Spaß, auch sogar egal wie das Wetter ist, weil du einfach sofort spielen kannst und sofort in deiner Spaß-Schach-Nachdenkwelt ist, sofort abschaltest.
Ja.
Das ist Wahnsinn. Das ist
cool.
Ja. Muss man einfach machen.
Ja, ich habe das schon einmal gemacht, muss zugeben, ich bin nicht sofort deswegen warm geworden, weil ich ja als Tennisspieler es gewohnt bin, dass der Ball so schön fliegt und dass man da im Grunde so formt und das ist natürlich alles eine ganz andere Welt da. Genau. Wenn ich Squash-Spieler wäre, ich glaube, da ist es noch näher dran wahrscheinlich, dass man da diesen Käfig schon mal kennt und das mal Bande und so oder
ja, bringt genau. aber auch nichts. Oder auch Badminton über Kopf. Ich habe jetzt 35 Jahre Volleyball gespielt. Mhm. Mein Ding war es immer, hinten in die Ecken zu loppen. Also wenn der Gegner in den Block hochstieg, so wie ich auch, ne? Ja, ich konnte zwar ein bisschen hoch springen und bin auch 2,04 Meter groß und so weiter, trotzdem ist der Block dann ja vor dir und dann täuschst du das eben anders schmettern und legst ihn immer schön lobmäßig hin in die Ecken. Und das hilft dir beim Paddeln auch. Das ist einer dieser 16 Schläge. Wenn du das schaffst, der Gegner steht vorne am Netz auf Angriffsposition und du schaffst ihn schön zu lobben, dann muss er nach hinten und ich stehe dann als Albatros vorne am Netz und guck mir mal an, was er jetzt mit meinem geschnittenen Ball macht, der da hinten so ganz fiese an der Glasscheibe in der Ecke so runterklebt.
Ja, ich hab's vor Augen, das ist fies.
Und dieses Wechselspiel, das ist also ständig Katze-Maus-Spiel, ne? Und du hältst den Ball im Spiel und machst nicht den schnellen Helden. Mhm. Also idealerweise lässt du den 10, 20, 30 Mal immer wieder hin und her spielen und baust dem Gegner eine Falle auf. Wenn er reintappt, ist dann dein aggressiver Spieler, das ist ja meistens der linke von den beiden, ne, der Smasher, der macht dann das Tor sozusagen, der schlägt dann.
Weil der als Rechtshänder mit der Vorhand reingehen kann und
genau.
deswegen steht er links, okay.
Genau.
Cool.
Ja, das ist mega.
Ja, wahrscheinlich wir haben es ja nur mit den Studis letztes Jahr gespielt, als ich hier war. Wir hatten wahrscheinlich nicht die taktische Expertise an den Tag gelegt, sondern haben alle wie Stümper da auf dem Platz bewegt. Und dann ist
aber auch doch wahrscheinlich Spaß ohne Ende.
Also es war schon Spaß. Also die da waren, haben nicht alle mitgespielt tatsächlich, aber wir hatten dann einen Heidenspaß tatsächlich. Genau. Aber ich bin überhaupt nicht mehr so Aktivtennis, davor noch regelmäßiger Tennis gespielt habe, habe ich dann schon gespürt, okay, es ist was ganz anderes. Ich spiele mit meinem Sohn jetzt viel Tischtennis, da bin ich jetzt auch wieder einigermaßen drin.
Ja, du wirst
das ist dann... ähnlich, aber dann doch anders. Aber ich hatte vorhin die Frage noch gestellt und da wollte ich mal rein. Wer hat sich denn noch alles hier angesiedelt? Weil im Grunde die Keimzelle war dann im Grunde zum einen EasyWind, die hast du ja schon davor gehabt und zum anderen im Grunde dieses Trainingszentrum. Okay. Ja. Und dann fing das ja an zu wachsen, dass im Grunde da andere das spannend fanden, du noch irgendwie 129,5 Hektar übrig hattest und dann noch was mit anstellen konnte.
Ja, was hatten wir denn noch? Wir haben ja 80 Gebäude und 17 Kilometer Hidden Roads, Straßennetz. Hidden Roads, also weil hier ja 44 Bunker sind, alles hoch bewachsen, habe ich dann überlegt, okay, was mache ich denn genau mit den anderen 129 Hektar? Hier vorne ist eben erstmal jede Menge Bauland, das dauerte auch also in Summe 12 Jahre, um dieses eben zu haben.
Also die Luft, der Genehmigungsprozess ging so schnell, oder?
Ging so schnell, ja. 12 Jahre, ja, aus benannten Gründen, weil eben 5 Gesetze sich eigentlich widersprechen von dem. Also im Außenbereich innovative und auch mit Gefährdungsbeurteilung, also wirklich auch innovative Dinge testen zu können, labortechnisch, ne? Gefährdungsbeurteilung zu machen auf einem 100% Privatgelände und all solche Dinge. Mhm. Überragendes öffentliches Interesse, aber privatwirtschaftlich umsetzen, wenn man so will, auf einem geschützten Bereich. Das war einfach da die Kunst. Deswegen 12 Jahre. Ist auch alles in Ordnung, schützt uns ja insofern auch vor Konkurrenz, muss man auch sagen.
Das ist ein
europäisches Gesetz. Genau. Um so etwas nachzubauen und so weiter, darf erstmal jeder in Europa dann erstmal die Nuss knacken. Vielleicht ist er schnell, wobei wir haben uns auch ganz schön Zeit, keine Zeit gegeben und echt Gas gegeben.
Aber selbst weltweit, sagst du, da denke ich auch gerade wieder gedanklich, die Amerikaner oder die Chinesen, die müssen doch sowas auch bei sich haben. Das
denkt man immer, ja.
Und die kommen auch her oder was? Nein.
Die haben wir auch schon hier gehabt. Krass. Also jetzt sind auch zum Beispiel hier Algerier oder genau, auch Amis waren übrigens hier, Paramount Pictures hat hier auch, die Amis waren hier 2 Wochen, haben hier einen Film gedreht, weil sie nur hier weltweit diese Welle eben gefunden haben. Mhm. Die haben da gnadenlos mit hier Michael B. Jordan, also richtigen Blockbuster hier abgedreht. Aha. Der war im Film dann nur 2 Minuten, wofür hier 80 Leute 2 Wochen lang gedreht haben. Aber sie sind hier, Paramount Pictures war 2-mal, hier habe ich die Visitenkarte auch noch von dem Regisseur, cool. Waren die eben hier, weil sie eben diese hohe Welle benötigten. Und in der Tat, man fragt sich, wieso hat ein anderer das nicht gebaut? Ja, es war ein Engineering-Thema, also um 1,5 Millionen Liter Wasser auf 3 Meter Wellenhöhe zu regenerieren, in Resonanz zu bringen, ist ja ein rein technisches Thema. Wie machst du das denn? Wir haben da 6 so Wellenkammern in einer gewissen Geometrie angeordnet, Tiefe, Höhe und Druck hier, Orchestrierung, dass wir 4 verschiedene Wellenprofile haben. Mhm. Und wie gesagt, die Welle ist das, was eben auch die anderen Branchen hierher gezogen hat, weltweit hierher zieht, wo jetzt Militär, Polizei, andere Kriseneinheiten sozusagen zusammen funktionieren sollen. Ja, und wenn sie dann schon hier sind, wie gesagt, dann machen sie auch die anderen Kurse gleich mit. Ja. Und wir haben in Summe jetzt schon, was schätzt du, wie viele Zertifikate haben wir? Wir sind bei 0 angefangen. Jeder hat uns einen Vogel gezeigt. Martin, hör auf, das geht nie auf. Keiner fährt nach Enge Sande. Nordfriesland, nobody does it.
Seit
2014, 10 Jahre.
11 Jahre.
Und du kannst in einer Woche, wie gesagt, bis zu 5 Zertifikate machen. Die meisten haben so im Schnitt so 2,5.
Okay, weil sie durchfallen oder was? Oder weil sie
nicht weil mehr sie gebucht sagen, haben? Ich buche nicht mehr. Ich brauche nur Feuer noch mit Welle.
Okay, dann würde ich sagen, hier sind pro Woche, ich rechne mal so hoch, keine Ahnung, vielleicht 10 Leute, mal 500 im Jahr. 5.000 kommt da raus?
Ja, über 70.000.
70.000?
Ja, über 70.000 Zertifikate haben wir ausgestellt.
Also richtig Durchzug bei dir hier.
Ja, deswegen haben wir hier auch Gästehaus, jetzt auch das zweite, du siehst es hier nebenan, jetzt fertig. Und das ist auch das richtig Schöne, nicht nur eine Woche, sondern die Werkfeuerwehren sind ein halbes Jahr hier stationiert. Das ist dann auch wieder als Patriot was, wo wir sagen, die Bestausgebildeten, das sind ja Elite-Menschen, wir machen sie von null zu Elite-Menschen, die uns Menschen schützen. Also entweder helfen sie uns bei der Energiewende oder sie schützen uns, weil sie Polizist, Soldat oder beim Zoll oder beim Havariekommando sind. Oder DGS.
Ich kenne die Abkürzung auch nicht. Was machen die denn?
Deutsche Rettung DRZGS.
Okay, gut.
Ja, unsere schiffsbrüchigen Retter.
Ah, okay, gut.
Genau, sind das. Die sind zum Beispiel auch ganz oft eben hier.
Ja, das glaube ich.
Und die natürlich dann nicht nur eine Woche, sondern sogar ein halbes Jahr hier nach Engesande zu holen.
Krass. Ja. Und jetzt mal ganz profane Frage, da passiert nie was im Trainingszentrum, dass da mal irgendeiner, keine Ahnung, zumindest mal bewusstlos ist, weil in meiner Welt, wie stellt ihr das denn sicher? Ist da irgendwie Schaumstoff außenrum oder was? Oder?
Also erstmal wirklich super Trainer. Hier sind mit den Freelancern zusammen über 50 Trainer. Die kommen ja alle aus den Branchen, weil sie alle sagen, ich bin jetzt älter geworden, ich will mein Wissen aber gerne weitertragen. Mhm. Ich weiß um die Naturgewaltwelle, weil ich 20, 30 Jahre Rettungsschwimmer war oder Kampfschwimmer war. Ich will es gerne weitergeben.
Okay.
Dafür brauche ich aber irgendwo dann diese massive Gewalt, 2-3 Meter Welle.
Ja.
Der Feuerwehrmann sagt, ich will dir den Flash-Over-Container mal richtig zeigen oder alles, was wir hinten im Brandtrainingszentrum haben. Mhm. Ne? Musst du auch train as you work, train as you fight, Realumgebung haben.
Mhm.
Hochvolt, ganz schwieriges Thema, unser Thema. Ne? Hochvolt, ne? Wo ist Spannung, wo ist keine Spannung drauf?
Mhm.
Und Höhe natürlich genauso. Rette mal deinen Kollegen aus 18 Meter Höhe, so Höhenangstthemen. Und wir sagen uns eben immer, okay, komm erstmal an, guck erstmal, ob du höhenfest bist, guck erstmal, ob du seefest bist.
Mhm.
Das sind so die beiden Dinge, die bei uns im Kopf sozusagen die Hauptprobleme machen.
Aber die kriegt ihr auch weg wahrscheinlich, wenn jemand Höhenangst hat oder kann man da schwer...
Nee, die kommen dann gar nicht erst. Also die sind das ist jetzt ein Rekrutierungsthema, dass ich den 16- oder 18-Jährigen oder den, der umqualifizieren möchte, dass er erstmal in sich selber reinhorcht und sagt, ich habe hier jetzt den Basiskurs bestanden, ich bin höhenfest, working at heights und Sea Survival, ich habe mit der Welle mich arrangiert, okay. Dann kann ich auch Hochvolt, Manual Handling, Erste Hilfe, auch Feuer, das kann ich alles lernen. Mhm. Aber Höhe und Seefestigkeit hast du oder eben nicht. Okay. Wenn du es hast, horchst du in dich rein und sagst, okay, wie hat dir das jetzt gefallen? Mhm. Wenn du sagst, ah, das war schon ziemlich hart an der Grenze, ich habe bestanden, aber so eine Krisensituation liegt mir nicht, gehst du in die langweilige Windbranche. Mhm. Weil da solltest du eigentlich diese Extremsituation, Unfall eigentlich nie haben.
Ja.
Wenn es kommt, dann funktionierst du wenigstens, aber du hast es idealerweise nur einmal, wenn überhaupt nur, erlebst du das. Mhm. Wenn du sagst, okay, das war schon was in Ordnung und ich bin nicht so der Obertechniker, gehst du in die Rettungsbranche. Ne, die sucht auch gerade 3000 Fachleute zurzeit.
Ja.
Also jede der fünf Branchen sucht gerade 3000 Leute, nur so nebenbei.
Ich dachte, beim Militär suchten sie viel mehr als 3000.
Ja, da sind 70, ja.
Genau.
Da sind 70.000.
Geringfügig
genau.
mehr.
Ja, genau. Genau, und wenn du dann sagst, ich kann diese Stresssituation, die kann ich gut haben, das challenge mich, da fühle ich mich einfach herausgefordert. Ne? Dann gehst du eben zu den spezialisierten Einheiten, wo du dann tatsächlich dann, ja, auch teilweise mit Waffe und so weiter, dann natürlich dann auch Teil einer Spezialeinheit bist.
Mhm. Ja. Ich habe so Bilder vor Augen, dass ja auch immer mal wieder Politiker herkommen, die führst du ja auch gerne. Also was reizt dich da, denen die Welt hier zu zeigen? Ist das einfach das Gefühl, denen was erklären zu müssen, was sie ansonsten nicht verstanden haben? Oder?
Ja, diese Zusammenhänge, also unser Leitbild ist es ja eben auch Mensch, Natur, Technik. Ne? Alles ergänzt sich und ist kein Widerspruch. Mhm. Dann ist unser zweiter Leitspruch ja auch schon, entdecke, wie viel Zukunft heute schon möglich ist. Und die Zukunft, die liegt in der Resilienz und in dem Zusammenwirken von unterschiedlichen Trends.
Ja.
Ein Beispiel, der Herr Lindner war zum Beispiel hier und sagte auch, ja gut, Energiewende kann man so und so sehen, ist teuer, Windenergie und das nervt die Menschen und alles nicht so gut mit der Windkraft, die mag ich nicht.
Mhm.
Verkehrswende, Mobilitätswende genauso, mag ich nicht, wir haben doch unsere schönen Verbrennermotoren und Feinstaub ist doch gar nicht so schlimm und das zerstört nur unsere Automobilbranche, lass uns bloß nicht auf E-Mobilität gehen.
Mhm.
Da habe ich aber gesagt, wenn ich aber Wind- und Sonnenenergie, die Energiewende habe, Wind und Sonne schickt mir keine Rechnung und ist überall immer mal da. Notfalls habe ich Speicher, aber ich habe sie immer,
ja.
Wind und Sonne. Und jetzt habe ich eine Elektromobilität und ich kann mit diesem Elektromobil, bidirektional heißt es ja, kann ich mir meinen Wind- und Sonnenstrom CO2-frei überall hinfahren, wo ich es brauche. Auch in Notsituationen.
Mhm.
Und jetzt stelle ich mir vor, bin gerade im Krankenhaus, werde gerade operiert und werde, das war damals 2018 ja auch der Fall in Düsseldorf, wird gehackt, das Krankenhaus ist 2 Tage stromlos. Dann stirbst du, weil du zufälligerweise gerade operiert wärst.
Mhm.
Oder weil man sich einfach nicht um dich kümmern kann. Oder du hängst am Dialyse hier Aggregat und die Batterie ist nicht, kann nicht aufgeladen werden. Oder an Sauerstoffgeräten, gibt ja genügend Menschen.
Ja.
Dann komme ich vorbei und bringe meinen Wind- und Sonnenstrom aus meinem E-Mobil zu dir hin und rette einfach nur Menschenleben. Und das ist so ein Zusammenhang, Energiewende plus Mobilitätswende wird zu einer Sicherheitswende. Warum? Weil ich einfach überall Energie hinbringe zur kritischen Lage, zur kritischen Infrastruktur, wo und wann ich es brauche. Sie ist überall immer da.
Ja.
Das ist ein so ein schönes Beispiel. Oder Agri-Farming. Statt die großen Flächen zu versiegeln mit Solaranlagen, habe ich lichtdurchlässige Anlagen. Da vorne kannst du sie da angucken, unser Testdemonstrationsgelände. Und darunter können wertvolle Pflanzen weiter erwachsen. Egal ob Gemüsebeete oder wir haben da die Artemisia annua, diese Krebsheilpflanze, Superfood. Also richtig wertvoll, lässt du darunter dann wachsen. Und der Boden ist gratis, weil die Sonne bezahlt ja die Pacht. Die PV-Anlage bezahlt die Pacht, du stellst das, sie sind nur ein bisschen höher und hast dann darunter eben wertvollste Pflanzen, auch für diese solidarische Landwirtschaft. Jeder Städter kann sich da draußen, so viel er will, 10 Quadratmeter, 110 Quadratmeter selber sozusagen seine Plantage eben anbauen. Dabei aber auch wieder das Problem, du möchtest nicht unter geständerten Dächern Erdbeeren pflücken.
Nee, stößt den Kopf.
Stößt dir den Kopf, ist nicht angenehm. Ne, so immer da unter irgendwie so einem Dach. Also bist du bei dem Autonomen unterwegs, autonome Erntemaschinen. Damit bist du wiederum in der Mobilitätswende. Da nutzen wir jetzt nämlich zum Beispiel als Proving Ground unseren GreenTech Campus. Ich nannte ja die 17 Kilometer, wo wir zum Beispiel mit unserem Emil seit 6 Jahren mittlerweile autonome Mobilität ja testen. Wir fahren hier People Mover Personen durch die Gegend, aber das Fahrgestell mit seinen 5 Sensorfamilien drauf kann natürlich auch irgendwann eine Erntemaschine werden. Den lasse ich unter den Solaranlagen fahren. Der pflückt mir meine Erdbeeren oder ich baue andere Greifer drauf.
Erdbeeren?
Ja, habe ich noch gar nicht gesehen. Gibt es schon im Mikroebene, aber das ist ein Skaleneffekt. Das ist ja nur eine Sensorfrage, dass er die Frucht findet und sie pflückt. Also Saatmaschinen gibt es ja schon lange, aber die hier Erntemaschinen, da fehlt einfach die Menge, weil es nicht genügend gibt, die wirklich dann sozusagen ihre Fläche dafür zur Verfügung stellen. Jo. Ich kann mit Mais oder womit auch immer dann mehr Ernte einfahren als mit teuren Erntemaschinen, die muss ich erst investieren und so weiter. Wenn ich aber die Plantagen gratis den Boden bekomme, weil die Sonne ja die Pacht bezahlt, ne, dann habe ich diesen Nachteil, dass ich jede Menge Stände habe. Die sind aber für Maschinen kein Problem. Für Menschen nervt das, aber für die Maschinen wiederum nicht. Das ist einer von ganz vielen Trends, wo du siehst, nutzt die Energiewende, in dem Fall die Solarenergie, für Agrifarm, für Food, für Ernährung. Hat doch sowieso noch einen Vorteil, dass du gesteuerte Berieselung hast. Also da sind Regenrinnen drin, dass wenn der Regen kommt, dass sie dann nicht direkt auf die Frucht, sondern dann ins Wurzelwerk, rechts und links von der Pflanze dann auch reintropfen.
Dass die Dinger nicht platzen dann.
Dass sie nicht platzen und all solche Geschichten und die Blätter nicht verrotten und all solche Geschichten. Das sind noch Nebeneffekte. Aber dass ich letztendlich dann nämlich einfach freie Fruchtfläche habe, wo jeder Mann gratis selber, er braucht für die Fläche nichts bezahlen, kann er sozusagen dann anpflanzen. Und wenn er keine Lust zum Ernten hat, tut er sich zusammen oder es ist eine Größenfrage und setzt dann einfach einen hier
Farming-Roboter
drauf. Einen fahrenden Roboter drauf und sagt, heute baue ich meinen Erdbeerpflücker drauf, morgen habe ich die Heidelbeere und übermorgen schneide ich die Blätter von der Artemisia annua-Pflanze zum Beispiel. Und davon gibt es hier ganz viel. Also unser Hauptthema ist Resilienz. Wir haben hier eben die Energiewende. Wir haben die Digitalisierungswende hier. 6 Firmen sind nur damit beschäftigt, ein ökologisches Rechenzentrum, aus dem Algen übrigens, essbare Algen entstehen. Aus der Wärme füttern wir dann eben Algen hier. Becken.
Wie groß ist das Rechenzentrum eigentlich? Also keine Ahnung, in Anschlussleistung? Was
ist jetzt erstmal hier vorne nur 60 kW.
60 kW,
das ist ein Proof of Concept. Mhm. Wir haben ja 44 Bunker, da können wir dann auch nachher 60 Megawatt reinbauen. Es ist der Proof of Concept, um dann eben genau aus der Rechnerwärme wenigstens wieder CO2 zu absorbieren, indem ich Photosynthese anreize. Also das, was ich unten durch die Rechner an CO2 produziere, jeder sollte ein ziemlich schlechtes Gewissen haben, wenn man mal guckt, wie viel CO2 wir durch unsere E-Mailing und WhatsApps und so weiter verbraten, fasse ich mir auch in die eigene Nase, ist echt eigentlich nicht gut, wenn man sich das mal so vor Augen führt. Vor allen Dingen sind es ja immer dann die Server, die Rechenzentren, die ja dann mein CO2-Problem sind.
Richtig.
Da genau aber nutze ich dann wiederum die Wärme und dosiere die Wärme genauso auf dieses Algenbecken. Das ist die Chlorella- und Spirulina-Alge, kostet viele 100 Euro das Kilo, echt Superfood, super hier wertvolles Nahrungsmittel, verbacken wir hier in Brötchen und Müsli-Riegel und was nicht alles, Nibeler Backstube zum Beispiel, verbackt die auch, total klasse, schmeckt auch richtig cool, Krustenbrot und so, super gesund, aber das, was du sozusagen dann nämlich in den Algen, was die Algen wieder an CO2 binden, ist das, was in der unteren Etage im Rechenzentrum produziert wird. Und so kannst du es dann mindestens kompensieren, teilweise sogar voll absorbieren. Das zeigen wir hier auch schon seit 5 Jahren.
Cool. Sehr gut. Ja, was ist denn jetzt am Ende, schmeiß noch einen Blick in die Zukunft. Im Grunde ist ja alles, was ihr hier macht, haben wir im Vorgespräch schon gesagt, ja, ist ja schon die Zukunft. Was macht denn GreenTech Campus in den nächsten Jahren aus? Wo sagst du, okay, das ist das für 2030, wo ihr euch hinentwickeln wollt? Das ist das, wo ihr seid, 60 Bunker sollen voll sein oder was kommt jetzt?
Ja, genau. Also in den Bunkern hast du natürlich dann eben, wir sind ein Proving Ground, wir sind ein geschützter Bereich hinten und da hast du dann elektrisch autonome Panzerfahrzeuge, wenn du in einem Tunnel zum Beispiel dann einen Unfall hast, dann fährt so ein Panzer elektrisch autonom in den Elbtunnel rein und rettet dich. Und kommt auch sicher wieder raus. weil da eben das Problem ist, du hast eben Staub, Wasserdampf und Rauch. Mhm. Das ist für die Sensorfamilien ziemlich eine üble Mischung, um dann ohne Funksignal autonom mit der KI gestürzt wieder aus dem Tunnel rauszukommen zum Beispiel. Mhm. Das sind solche Fahrzeuge, das gleiche System auf Drohnen natürlich. Drohnen haben wir hier auch 3-4 Firmen, die natürlich dann gucken, wie kann ich denn in welcher Lage auch wirklich ganz positionsgenau stundenlang auch bei Schlechtwetter dann sicher und positionsgenau fliegen, um zum Beispiel, da schließt sich der Kreis wieder, Rettungsringe in der Nordsee sozusagen den Schiffsbrüchigen zu reichen. Mhm. Ne, also wenn jemand ein Signal aussendet, oh, ich bin hier Mann über Bord, dann kommt sofort unsere Drohne, die hat 4 Meter Durchmesser, sturmfest und reicht dir dann so gut wie möglich dir dann den Rettungsring zu.
Das ist gut.
Ohne sich selber zu zerstören, weil du dir dann ja aus der Nordsee dann ja dieses fiese Salzwasser in die Motoren reingießt. Ne?
Ja.
Ja, und das ist eben so ein Beispiel, dass wir in den Bunkern also Rechner haben, Speicher haben, Batteriesysteme haben oder für Ausbildungszwecke eben etwas machen und ja, insofern dann in den Bunkern dann diese Branchen haben. Dann natürlich die Medienanstalt, dass wir sagen, okay, erstmal muss der Mensch sozusagen mental erstmal Zukunft wollen, motiviert sein, um im Team so eine Lage, egal ob sie technisch im Offshore-Windpark oder kriegerisch irgendwo im Schützengraben in der kriegerischen Situation oder tatsächlich polizeitechnisch in einer terroristischen Situation zu bestehen im Team.
Mhm.
Also Resilienz erstmal. Der Mensch ist erstmal total wichtig.
Mhm.
Und dann hast du natürlich erst das andere Thema Notstrom, dass du selber dann nämlich auch Energiesysteme hast, Wind, Sonne, Batterie, Schwungradspeicher, ne, die wiederum schützen die Batterien, damit du gesicherte Notstromenergie immer und jederzeit und lange genug hast.
Mhm.
Also dieses Desaster-Thema 10 Tage Notstrom, was machst du? Bist du wirklich darauf gewappnet?
Mhm.
Hast du genug Trinkwasser, aber auch mentale Stärke? Diese 10 Tage, wenn man sich mal genau überlegt, was dann so passiert, wenn du 10 Tage stromlos bist, ne, alles nicht ganz ohne, dass du dann sozusagen die Notstromenergie eine Lösung hast.
Mhm.
Und dann kommen eben so die Geschichten Ernährung, ne, haben wir drüber gesprochen, ne, Agri-Farm, dass du wirklich auch dein Trinkwasser und deine Nahrung bei dir hast, dass deine Datenverbindung sicher ist, auch cybersicher ist, dass du auch jederzeit gesichert Daten hast, kommunizieren kannst und dass du für übliche Unfälle jeglicher Lage einfach nur im Team sofort weißt, was du irgendwo so tun sollst. Und das nennen wir eben so dieses Haus auf Resilienz. Das braucht aber natürlich Tue Gutes und rede drüber. Das SDG 4, Bildung, ist erstmal das Wichtigste, dass ich überhaupt erstmal um all diese Situationen Bescheid weiß.
Ja.
So, und da sind wir hier jetzt auch im Bildungsstandort. Wir haben schon über 50 Schulklassen hier gehabt, weit über 50 Betriebsausflügler, Touristen. Jeden zweiten Dienstag im Monat haben wir hier für die Touristen so eine Entdeckertour. Und da kann ich so den Campus, so über 20 Stationen, kann ich mir aussuchen, was interessiert mich. Und dann kann ich hier im Urlaub zum Beispiel auch dann mal hier so einen Tag verbringen.
Ach so, das biete ich auch an für Touris, dass die einfach mal hier hinkommen und dann statt einen Tag am weiß ich nicht, Wasser rumliegen, wird hier mal ein bisschen Bildung gemacht.
Ja, cool. Und das ist eben auch so eine Maxime. Ne? Lass doch den Touristen nur mal 1, 2, 3 Stunden sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen, sich mit der Zukunft sozusagen beschäftigen. Was geht heute schon? Mich einfach nur weiterbilden. Ich werde durch den autonomen Roboterbus hier durch die Gegend gefahren.
Ja.
Ich kann mir angucken, wie hier trainiert wird, wie Kleinwindanlagen mit Batteriesystem, wie Schwungradspeicher laufen, Agri-Farm, Rechenzentrum, wie ausgebildet wird oder wie gepaddelt wird. Ich habe dann einfach mal Spaß mit dem Boomsport, mit dem mit Abstand größten Boomsport der Welt und erlebe einfach mal so ein bisschen eine andere Welt. Ja.
Das ist cool. Martin, Abschlussfrage. Was würdest du dich selbst noch fragen, wenn du in meiner Rolle wärst? Sprich, was ist noch offen? Wo sind wir nicht vorbeigekommen? Welches Thema haben wir nicht gestriffen?
Eigentlich, ja, es ist ja eben so ein, vielleicht das Thema die Firmen, also Wirtschaft selber, ne, wer bezahlt sozusagen dieses ganze Wachstum, wir haben ja nun mal gerade ein großes Rezessionsproblem, Fachkräfte zu motivieren, also wer ist schon eine Fachkraft, also nur weil ich jetzt arbeitskräftig und mich gesund fühle, bin ich ja nicht schon gleich ein Talent, ne, sondern finde mich erstmal tatsächlich selber, ne, und dann ist es auch automatisch ja keine große Belastung sozusagen, sondern wenn ich einen Job gerne mache, dann gucke ich auch gar nicht auf die Uhr so unbedingt, sondern dann ist sozusagen dann merke ich gar nicht, ob ich gerade arbeite oder nicht. Also die Motivation finde mich erstmal selber.
Ja, find your way, ja. Simon Sinek. Ich glaube, wenn das jeder in genau. Deutschland und auf der Welt macht, dann genau. hat keiner mehr Richtig. Was zu arbeiten. Alle freuen sich und allen geht's gut.
Genau so ist es. Und dafür eben deswegen auch diese Medienanstalt, die wir hier ja auch mit aufbauen, mit einer App etc. Und das ist so etwas, was ich glaube, woran wir gut arbeiten können mit weiteren Ansiedlungen. Wir sind hier jetzt schon 20, 30 Firmen, aber um einfach nur Unternehmergeist zu fördern. Ne? Wir wissen, das ist das nächste Problem. Arbeitnehmerfachkräftemangel ist das eine, aber uns fehlen auch in Deutschland 126.000 Unternehmergeister. 126.000 Firmen, die Nachfolgeprobleme bekommen. Ja. Wie kriege ich Unternehmertum begeistert? Ja. Auch dafür ist es gerade wichtig zu sagen, hab Lust, mit einem Start-up, wie auch immer, verliere nicht den Mut, wir nehmen dir bürokratische Probleme, Steuerberater, PR, Personalsuche, EDV, IT, nehmen wir dir alles ab. Echt? Konzentrier so, dich,
macht ihr auch.
Ja, konzentrier cool. dich einfach auf deine Erfindung und wir helfen dir hier, sozusagen, du hast hier eine richtig gute Nestwärme, wir helfen dir hier, weil du bist unter deinesgleichen. Da sind Firmen, die haben es geschafft, die sind jetzt schon aus den Seed-Phasen raus, schon 5, 6, 7 oder wie ich 15 Jahre mit einigen Firmen raus. Hast deine Nestwärme. Kümmere dich einfach nur um das, was du möchtest, was dich motiviert. Alles andere schüttel ab, lass uns drüber reden. Du kannst über einen Coworking Space einen kleinen Schreibtisch kriegen, du kannst aber auch ein ganzes Gebäude kriegen, wenn du schon so groß bist. Bau nur einen Stützpunkt oder eine Außenstelle auf. Mach deine Firmentreffen sozusagen hier auf dem Erlebnisraum, auf dem Proving Ground. Und du bleibst in Kiel, Stuttgart oder in wo auch immer. Kopenhagen oder sowas, wir haben auch viel mit den Dänen vor, aber sei einfach schon mal Teil, bau einen Horchposten hier auf dem Campus auf, wo das Leben tobt, wo die Zukunft gezeigt wird. Und das zweite Thema, Kapital bekommt diese Nestnähe. Also der Unternehmer braucht Nestwärme, aber das Kapital, jeder braucht natürlich Wachstumskapital, immer wieder, gerade in diesen Zeiten schwerer denn je.
Ja.
Aber wenn der Investor Business Angels zum Beispiel, wenn die wissen, ich gebe mein Geld in ein Start-up, welches ich mir in enge Sande auf dem Proving Ground angucken kann. Also wenn die was Technisches, eine Drohne zum Beispiel entwickeln, dann könnte ich da hinfahren und mir angucken, was machen meine Freunde eigentlich gerade, meine Geschäftsführer eigentlich gerade mit meinem Kapital? Woran arbeiten die gerade?
Okay.
Allein die Möglichkeit zu haben und zu zeigen, was mit deinem Venture-Kapital passiert. Crowdfunder. Wenn du im Crowdfunding unterwegs bist, willst du doch auch gerne wissen hier, was passiert wirklich jetzt gerade. Mit der Schwungradspeicher zum Beispiel ist ein riesen Crowdfunding-Projekt. Die Sun Oyster, Aquamondis, wir haben ja so 6, 7, 8 Firmen, die sind im Crowdfunding finanziert, mitfinanziert. Dann habe ich doch einfach Interesse dran, die Möglichkeit zumindest zu haben, ich kann mir das angucken, was die da mit meinem Geld machen. Genau, also das Kapital bekommt auch Nestwärme. Das finde ich ist auch wichtig.
Ja. Ja. Wo wir da ja auch zusammenarbeiten könnten, ist ja über die Hochschule. Wir haben ja den neuen Studiengang Gründung, Innovation, Entwicklung. Weiß nicht, ob du da schon irgendwo drin hängst. Da fahre ich ja mit Volker Loke jetzt zum Beispiel zum Founder Summit in zwei Wochen nach Wiesbaden.
Okay.
Da kommen ja 8000 Menschen zusammen, zum Teil ein bisschen, ich sag mal, sehr weniger in Richtung Nachhaltigkeit unterwegs, mehr in Richtung Geld verdienen unterwegs.
Ja.
Und dennoch glauben wir, dass wir da ein paar Menschen finden, die das studieren wollen und auch können. Und das wäre ja auch was, dass wir im Grunde da, und die Hochschule Flensburg ist ja seit Jahrzehnten schon dabei, dass sie mit Test-Up und irgendwie Förderung von irgendwelchen Startups da ganz viel machen. Das wäre, glaube ich, auch nochmal was Cooles.
Vielleicht auch Teil dieses T-Raums. Wir sind auch auserkoren, ne, dass der Green Tech Campus, wir als Wirtschaftsproving Ground ja mit dem Hochschulwissenschaftscampus in Flensburg ja diesen Transferraum ja haben auf 9 Jahre. Ich glaube, demnächst, wir kommen jetzt ins dritte Jahr rein, ist ja genau dafür da, zu connecten, tue Gutes und rede drüber, motiviere, hab keine Angst, probier einfach mal, experimentier. Ne, Gefährdungsbeurteilung und so weiter brauchst du hier insofern nicht befürchten, weil du einfach selber einen Proving Ground hast.
Ja.
Du hast deine sichere Umgebung und kannst dann einfach dich mit deiner Erfindung dann sozusagen dann beschäftigen. Und da könnte man über den T-Raum ja mal das, was ihr in, wo sind die 8000?
Die 8000 in Wiesbaden.
In Wiesbaden.
Ja.
Das kann ich ja in Miniaturform ja einfach mal testen und mal üben und sage, okay, so das gleiche Grundformat machen wir einfach mal mit dem Seminar. Wir haben hier eine riesen Mensa mit 150 Personen.
Ja.
Und dann lade ich einfach mal Interessierte ein und habe auch so einen Tage auf einem Erlebnisraum.
Das ist eine coole Idee.
Ja. Und kann tatsächlich mit dem Emil mal gucken, wie guckt der denn eigentlich? Wie guckt ein Roboter eigentlich? Oder wie baue ich einen digitalen Zwilling mit einer Drohne auf, um eine Lage zu beherrschen? Defense ist ja auch ein Riesenthema. Also wie schütze ich, also ich rede sogar privat, mich in meinem Wohngebiet in Zukunft? Da herrscht auch sehr viel Angst.
Okay.
Einbruch, Terrorgefahr oder in Gewerbegebieten.
Bei mir nicht. Ich lasse mir Garage nachts offen. Ich so bekloppt bin ich. Die Dänen sind da auch so. Ich dachte, du bist auch so dänisch. Deine Frau ist auch dänisch. Ja, ja, dachte, ja. Da wird auch nichts abgeschlossen.
Nee, nee, ist
alles
ja,
entspannt.
Genau. Ja, genau. Aber bis es dann vielleicht doch das erste Mal passiert und ihr dann doch mit mal hier. Ne? Also es ist schon gut, ja, natürlich selber einfach zu wissen, die technischen Lösungen, die es da gibt, einfach zu nutzen. Mhm. Mit Stadtwerken zum Beispiel arbeiten wir auch ganz viel zusammen. Die wollen ja auch in die Smart Home mit rein. Da greift das Thema ja auch mit rein.
Richtig.
Dass ich einfach selber mich einfach nur safe und secure fühle. Das ist erstmal das Wichtigste. Und dann kann ja aus mir was werden. Aber wenn ich schon mit Angst durch die Gegend laufe oder Depressionen, dann habe ich mal richtig verloren.
Da ja. gebe ich dir recht. Wobei ich da tatsächlich auch manchmal im Zweifel bin, ob nicht das, ob man das Vertrauen von außen reinbekommt oder ob das im Innen entstehen darf. Weißt du? Weil ja. dein Ansatz ist ja, erlebe was im Außen, was dich praktisch sicher macht, und das kann ich nachvollziehen. Mhm. Also ich glaube dir, dass der vom Zehner runtergesprungen ist, weil er im Grunde sich auf einmal im Wasser sicher fühlt. Vielleicht kann man es aber auch, ich übertreibe mal ein bisschen, in der Meditation hinbekommen, dass ja. man sagt, okay, ich fühle mich so, und dann marschiert er auf den Zehner hoch und schafft es genauso, ja, darunter genau. zu rauschen.
Klar, haben
und
wir auch. Gut. Ja, genau. Wir haben auch zwei Firmen hier, die Yoroba zum Beispiel, die genau da ansetzt. Und genau selber auch sagt, okay, wie ist der Mensch gepolt und wie kann ich sozusagen ihn mental aufbauen? Was ist er überhaupt für ein Typ? Ist er blau, grün, rot, gelb? Mhm. Ne? Welcher Menschentyp ist er? Und mit wem möchte er oder sollte er zusammenarbeiten? Und welche Risiken will er eingehen oder kann er eben eingehen? Genau.
Ja, sehr gut. Ja. Martin, ich sage vielen Dank für das total interessante ja. Gespräch. Sehr facettenreich. Es geht ja. hier in zig Richtungen. Ich bin gespannt auf das, was wir in Zukunft gemeinsam erleben werden.
Danke. Sehr, sehr gerne. Schönen Dank.
Ich freue mich, dass du auch bei dieser Folge von Energie im Wandel dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne eine positive Bewertung bei deinem Podcast-Player. Und wenn du mir davon einen Screenshot schickst, dann erhältst du eine digitale Version von meinem neuen Buch. Bis zum nächsten Mal bei Energie im Wandel.